Ich lese aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 4, mit der Überschrift: Gott stellt seinen Knecht vor. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Amen.
Liebe Gemeinde, ich bin sehr gern hergekommen. Danke für die Einladung. Ich bin Pastor im Ruhestand. Mir gefällt das hier. Vor allen Dingen das Holz, das Kreuz aus krummem Holz. Das ist auch ein bisschen das Thema heute. Ich bringe eine Geschichte mit, die uns alle angeht. Wir müssen nur das richtige Bein hinhalten. Ich lese aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17 nach der Basisbibel. Als Jesus einmal am Sabbat in einer Synagoge lehrte, war dort eine Frau. Seit 18 Jahren wurde sie von einem Geist geplagt, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr gerade aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr: Frau, du bist von deiner Krankheit geheilt. Und er legte ihr die Hände auf. So richtete sie sich auf und lobte Gott. Aber der Leiter der Synagoge ärgerte sich darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat heilte. Deshalb sagte er zu der Volksmenge: Es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind, also kommt an einem dieser Tage, um euch heilen zu lassen, und nicht am Sabbat. Doch Jesus sagte zu ihm: Ihr Scheinheiligen, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Futterkrippe an, los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier, die doch eine Tochter Abrahams ist, hielt der Satan gefesselt volle 18 Jahre lang, und sie darf am Sabbat nicht von dieser Fessel gelöst werden. Als Jesus das sagte, schämten sich alle seine Gegner, doch die ganze Volksmenge freute sich über die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. Wort des lebendigen Gottes. Dies ist eine Doppelgeschichte. Sie ist die Geschichte einer Heilung und sie ist eine Lehrgeschichte über den Sabbat. Mit der Heilung sollte man immer anfangen, weil das ist wichtiger als die Lehre. Oder sagen wir es mal so: In jede Lehre, die dem lebendigen Gott entspringt und die von Jesus Christus kommt, ist Heilung enthalten. Und das ist das Angebot, das Geschenk, das wir heute Morgen hier haben. Das chinesische Zeichen für Mensch geht so. Wollt das mal alle machen? Einmal die Finger zu zwei Schenkel, spreizenden Schenkeln zusammenhalten und sich bewusst machen: Das ist der Mensch. Zwischen Himmel und Erde ein aufrecht gehender Teil der Schöpfung. Fast der einzige aufrecht gehende Teil der Schöpfung. Es lohnt sich mal nachzulesen, warum der Mensch aufrecht geht und wie diese Entwicklung gegangen ist. Wir wissen ja, dass hinter der Evolution, die wir heute ja nachweisen können, immer auch Gottes handelnde Kraft steckt, die uns haben will, so wie wir sind auf dieser Welt, und der Mensch geht aufrecht. Er hat es gelernt, seine Hände frei zu machen. Und als er gelernt hat, seine Hände frei zu machen, nicht mehr darauf rumzukrabbeln, da war er, hat sein Gehirn sich entwickelt. Da wurde er klug, klüger als seine Instinkte und konnte nun Entscheidungen treffen und konnte handeln. Der Mensch kann handeln. Und er ist ein Teil der tätigen Beteiligung in dieser Schöpfung, damit sie bebaut und erhalten wird und nicht kaputt gemacht wird. Achten wir darauf, was unsere Hände tun. Aber hier ist zunächst einmal so die Rede von einem verkrümmten Menschen. Es ist hier in diesem Fall eine Frau, ich komme darauf zurück, aber das muss ja nicht nur eine Frau sein. Ein verkrümmter Mensch, wie sieht der aus? Wie geht der? Wie bewegt er sich? Ein verkrümmter Mensch, der sich nicht mehr aufrichten kann, der sieht eigentlich nur noch das Stück Weg vor sich, das er gerade hat. Da kann man keine Weite erzeugen und keine Höhe erzeugen und keinen Horizont anpeilen. Wenn der Mensch verkrümmt ist, dann sieht er nur noch seinen Bauch oder seine Füße, sieht nur noch auf sich, auf seine Schritte. Im Propheten heißt es einmal, wir sind wie die Schafe in die Irre gegangen, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist verkrümmt. Ein jeder sieht nur noch auf seinen Weg. Diese Verkrümmung dieser Frau ist ein Symbol dafür, was für Horizontbeschneidungen, was für Blickverengungen, was für Niedergeschlagenheiten wir alles so im Leben mit uns bringen. Als vor 2 Jahren wir nach Berlin gezogen sind, war das für mich ein bisschen sehr anstrengend. Dann bin ich danach zum Orthopäden gegangen und habe gesagt, irgendwas stimmt da nicht mehr. Ich musste gar nicht die Schuhe, die Socken ausziehen. Der wusste gleich Bescheid, dokumentierte es, schrieb seine Therapie auf. Ich kam zum Physiotherapeuten, der sagte, immer den Kopf hoch. Da sage ich, das ist ja ein toller Anfang. Ich habe immer den Kopf oben. Und da sagt er, nee, haben Sie nicht. Da war da der große Spiegel und er hat mir gezeigt, dass mein Kopf hängt und ich hier einen Haltungsschaden trage, den ich gar nicht merke. Eine Verkrümmung bei mir habe, die ich gar nicht sehe. Eine Verkürzung meines Blicks mit mir führe, den man mir erstmal sagen muss, weil ich den gar nicht wahrnehmen kann. Und dann gibt es natürlich ein paar Therapien, wenn man die richtigen Übungen macht, dann wird man auch langsam wieder aufrecht und dann tun die Knochen nicht mehr so weh. Es kann immer etwas gegen Haltungsschäden getan werden. Hier in dieser Geschichte, aber auch bei den Haltungsschäden, die wir möglicherweise mit uns tragen. Irgendwie an dem anderen Bein, das wir nicht so gerne zeigen. Das hat seine Geschichte. Alles, was wir haben im Leben, hat eine Geschichte. Auch unsere Verkrümmungen haben eine Geschichte. Es ist die Geschichte des Drucks, der auf unserem Leben lastet. Und oft ist dieser Druck gar nicht so wahrnehmbar, aber er läuft mit. Für die Menschen, die zu uns gekommen sind aus den schlimmen Verhältnissen, die unterwegs so schreckliche Dinge gesehen haben und vielleicht auch getan haben, ist es ihr Trauma. Da ist ein Trauma im Leben, ein Albtraum, der verborgen da ist, aber zu einer Verkrümmung führt, zu irgendeiner Abwendung, zu irgendeinem verkürzten Blick, sodass wir nicht mehr die Weite unserer Geschöpflichkeit leben können. Wie oft sind es die Gebote, deshalb ist dies ja eine Lehrgeschichte auch, die zum Druck führen, der uns verkrümmt. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Stuttgart wurden in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Geschwister ausgeschlossen aus der Gemeinde, weil sie zum Gottesdienst die Straßenbahn benutzten. Das war eine Entwürdigung der Sonntagsheiligung. Mir fallen so viele Geschichten ein. Aus der Gemeinde Jesu, in der Menschen gelitten haben, unter dem guten Wort Gottes, das zu schlechten Absichten verwendet wurde. Manchmal sind es Erziehungsworte für unsere Kinder. Ich erinnere mich an eine Frau, die einen Sohn hatte, der nicht mehr mit ihr Kontakt haben wollte. Er war gehbehindert von Geburt an. Und sie, voller Schmerz, zeigte sie mir das Bild ihres Sohnes und fiel ihr aus der Hand. Und er sagte: Da fällst du schon wieder runter, Mensch. Das war genau der Grund, warum dieser Sohn keinen Kontakt mehr haben wollte zu seiner Mutter. Weil er war immer nur der Hund, der runterfällt. Und es verkrümmte sich eine ganze Familiengeschichte an dieser tragischen Unbeherrschtheit oder Leidensaussagen. Manchmal ist es böse Macht, was uns widerfährt, auch in der Kirche Jesu. Aber oft ist es einfach nur verkrümmtes Leiden, das weitergegeben wird, und dass man die Freiheit, dieses aufrechte Gehen von der Erde zum Himmel, nicht zulassen kann. Welcher Druck hat mich so klein gemacht, dass ich nicht mehr dem nachgehe, was ich wirklich bin? Gestern Abend hatten wir von Kollegen Besuch und eine Kollegin erzählte mir, oder eine Ehefrau eines Kollegen, die Schulleiterin ist, erzählte von einem Schüler, den sie nach Jahren wieder sah und auf einmal war, ich weiß die Namen nicht mehr, war der Junge ein Mädchen. Sie hatte sich erkannt als jemand, der in einem anderen Geschlecht lebt. Und dann erzählte sie, dass sie Abitur gemacht hat. Und die sagte, das war immer unser Sorgenkind in der Schule, dass die überhaupt den Abschluss hinkriegt, oder der Junge damals den Abschluss hinkriegt, haben wir eigentlich uns gar nicht vorstellen können. Und jetzt erzählt er, ich habe Abitur gemacht. Jetzt war er nämlich sie. Und sie war zu dem gekommen, was sie eigentlich war und hatte auf einmal aufleben können. Was müsste an Druck in meinem Leben wegkommen, damit ich aufleben kann? Als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich in Ruhestand gegangen. Und irgendwann musste ich einen Artikel schreiben, was ist das Wesentliche im Menschsein und so. Und dann hatte ich da kluge Sachen zusammengesucht. Und dann habe ich gedacht, wo bist du jetzt eigentlich? Dann habe ich drunter geschrieben, Thomas Blödorn, 35 Jahre Baptistenpastor, lebt jetzt im Ruhestand konfessionslos in Berlin. Ich hatte nämlich meine Mitgliedskarte noch in der Tasche und sie noch nicht irgendwo abgegeben. Und das tat mir gut. Nach den vielen Jahren Engagement für eine Gemeinschaft, in der so viel aufrecht werden nötig war, bei mir und bei anderen, auch mal zu sagen, jetzt bin ich unabhängig. Ich gehe inzwischen, wenn ich sonntags nicht unterwegs bin, zur Gemeinde Müllerstraße, gehöre innerlich zu unseren Gemeinden, gehöre zu allen Gemeinden Jesu, gehöre vor allen Dingen zu Jesus. Ich bin vielleicht ohne ein beschlossenes Bekenntnis, aber ich bekenne mich zu dem, der uns heilt. Von den Verkrümmungen, die passieren können in unserem Leben, damit wir endlich aufrecht gehen. Und für die Synagoge, in der diese Frau geheilt wird, muss man sagen, dass die Synagogenvorsteher nicht die besten Begleiter gewesen sind. Irgendwo hinterm Gitter saßen die Frauen. Und das muss man jetzt auch mal dazu sagen, das ist natürlich die Geschichte auch einer Frau und es ist auch eine Geschichte für Frauen und für den aufrechten Gang von Frauen. In der Synagoge hatte sie einen Sonderplatz abseits. Sie gehörte nicht zu den Lobpreisenden in der Mitte der Gesellschaft. Und zwar nicht, weil sie krank war, sondern weil sie Frau war. Ob das eine Verkrümmung war? Ein Teil ihrer Verkrümmung? Und sie ging in die Synagoge. Und niemand hat sich darum gekümmert, um ihre Verkrümmung. Aber Jesus, der hat die gesehen. Jesus sieht das Bein, das wir so wegwinkeln. Das war ja auch nicht zu übersehen. Die anderen hatten sich daran gewöhnt, aber für Jesus war nicht zu übersehen, dass diese Frau das Eigentliche, was sie werden sollte, noch nicht war. Und das wird hier auch sehr deutlich genannt in dieser Geschichte, nämlich eine Tochter Abrahams. Eine Tochter Abrahams. Wir kennen immer nur die Söhne Abrahams. Aber was Jesus hier sehr deutlich macht, ist, dass er einer Frau die Rolle gibt, zu allem dazuzugehören, was vor Gott zum Lobpreis atmet und lebt. Und das ist eine Geschichte für Frauen. Es ist die Geschichte für die Gleichwürdigkeit von Frauen. Und um das zu verstehen, müssen wir sehen, wie Jesus hier diese Frau heilt. Was macht er nämlich? An manchen Stellen gibt es da andere methodische Hinweise und man versucht dann, die richtige Methode zu finden. Und es haben auch viele schon ihre Beschwörungsformeln da rausgezogen aus den biblischen Geschichten, wie man einen bösen Geist vertreibt. Das ist hier auch die Rede, davon ist hier auch die Rede. Das ist keine Krankheit, die mal irgendwo herkommt, sondern das ist wirklich dämonische Belastung. Nun dürfen wir uns die dämonische Belastung nicht so vorstellen, dass irgendwo ein Teufelchen ist, der immer auf den Rücken drückt oder auf irgendeinen anderen Schmerzpunkt. Sondern es sind die Mächte und Gewalten, so übersetzt ja der Luther die Paulus-Theologie etwa, wenn von den Dämonen die Rede ist. Die Mächte und Gewalten, unter die ein Mensch gedrückt wird, das ist das, was Dämonie ist in dieser Welt. Macht, Gewalt, größer sein wollen als der andere, den anderen klein machen, das ist Dämonie. Und Jesus braucht keinen großen Hexenhammer, also ein mehrhundertseitiges Buch zum Exorzismus. Er braucht nicht eine klare Methode, um die Teufel zu vertreiben. Manches geschieht durch Beten und Fasten, anderes einfach nur durch Aussprechen. Und das ist das, was Jesus hier macht. Er spricht aus, was diese Frau nicht mehr fühlt, was ihr niemand mehr gibt. Er spricht aus, du bist eine Tochter Abrahams. Du gehörst gleichwertig und gleichwürdig dazu. Ich gebe dir den Platz in der Gemeinschaft, nicht hinter den Gittern in irgendeiner Sonderstelle verbannt, sondern mitten unter den Herren dieser Synagoge, den Platz an der Seite derjenigen, die Gott preisen. Als ich Pastor wurde, habe ich gemerkt, was es bedeutet, dass ich einen Titel hatte. Ich hatte auch zu tun mit einer Einladung in eine Gefangenenbegleitung und ohne meinen Pastorenausweis wäre ich da nie reingekommen. Da hätte ich schon Sozialarbeiter sein müssen und ausgebildet, wer weiß wie. Aber als Pastor hatte ich Zugang hinter die Gitter. Ich habe dann gerne auch journalistisch gearbeitet und da habe ich gemerkt, ich konnte nicht sagen, ich bin Journalist. Ich kenne viele, die sagen das einfach. Dann kommen die auch überall rein. Und wenn die eine Akkreditierungsorganisation haben, dann kriegen die das da auch. Aber ich konnte irgendwie von mir nicht sagen, ich bin Journalist und deshalb konnte ich an manchen Stellen bei Redaktionen mich nicht gut verkaufen. Der Titel hätte mir geholfen. Und was uns am Anfang hilft und am Ende heilt, ist der richtige Titel. Jetzt nicht Pastor oder Journalist oder Doktor sowieso oder Professor oder irgendwas, was wir so gesellschaftlich angesehen finden, sondern der richtige Titel, den Jesus hier gut findet, für 50% der Menschheit, ist Tochter Abrahams. Du gehörst in die Verheißungsgeschichte Gottes. Du gehörst unter den Ruf Gottes, der ruft dich raus aus der Gemeinschaft. Das war ja Abraham. Geh für dich, hatte Gott zu ihm gesagt. Geh für dich, geh nicht im Kollektiv, heul nicht mit den Wölfen. Geh für dich, mach deinen Weg, der dir entspricht, der angelegt ist in deinem Leben. Finde dazu, das braucht einen Weg. Da muss man Verkrümmungen sich einholen und die muss man wieder loswerden. Ja, natürlich. Aber bis heute kannst du das Bein rausholen und sagen, ich gehe den Weg, den Gott mir gegeben hat. Manchmal gegen die Gebote. Ich selber habe eine Trennung in der Familie erlebt, eine Scheidung. Das ist gegen das Gebot Gottes. Zum Wohle der Menschen. Das kann sein, dass eine nicht heilsame, zerstörerische Beziehung aufgelöst werden muss, damit man wieder aufleben kann unter Gottes Verheißung für einen neuen Weg. Alle Gebote sind dafür gegeben, dass wir den Weg in der Freiheit nicht verlieren und gewarnt sind. Tu dieses nicht. Aber wenn es dann getan werden muss oder doch passiert, dann heißt das nicht, dass wir hinter die Gitter müssen, ausgegrenzt werden müssen, sondern dass wir zurückgeholt werden zu der Würdigung der Gemeinschaft, die uns vergibt und die uns heilt. Das ist eigentlich das Mandat und der Auftrag der Gemeinde Jesu. Menschen in die Gleichwürdigkeit, Gleichwertigkeit und undemütigende, wertschätzende Gemeinschaft zurückzuholen. Ich dachte in der Vorbereitung, aber ich war hier lange nicht in Reinickendorf und wusste nicht, wer ihr seid. Ich weiß nicht, ob ich euch dann provoziere und es gibt Stress. Daran eine kleine Provokation, die ich machen wollte, um euch zu zeigen, was das heißt. War aber jetzt eine Fantasie und ich erzähle sie euch, reicht ja auch. Ich habe gedacht, du kommst jetzt hier mal rein in diese Kirche mit einem Wegbier. Kennt ihr, ne? Das ist Berlin. Späti ist ja nur erfunden worden, damit ich mein Wegbier holen kann und dann gehe ich zur S-Bahn, nimm den letzten Schluck und schmeiß die Flasche unter den Papierkorb, damit die Flaschensucher sie finden können. So mit dem Wegbier läuft man durch die Stadt. Kennt ihr solche Leute? Wenn ich hier reingekommen wäre mit einem Wegbier, hätte guten Tag gesagt, Joachim, hätte hier mein Wegbier gehabt. Was hättet ihr über mich gedacht? Was ist denn das für ein schräger Vogel? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das für eine Verletzung unserer heiligen Räume oder heiligen Absichten, die wir hier vorhaben? Ich glaube, ich wäre völlig daneben gegangen. Aber so daneben sind viele Menschen in dieser Welt, weil sie auf dem Weg, den sie nach der Verheißung Gottes gehen sollten, nicht finden. Also ich meine jetzt nicht das Wegbier, sollen sie trinken, was sie wollen, wenn es wenig ist. Viele Menschen leben nicht so, wie wir das uns gerne richtig vorstellen. Aber wie gehen wir mit ihnen um? Sagen wir, du bist falsch? Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn der Gastprediger am Sonntag in der Gemeinde seit langem mal wieder das erste neue Gesicht ist. Eigentlich müssen die Menschen hierher kommen, weil sie sagen, hat der mir was, hilft der mir was, aus meiner Verkrümmung rauszukommen? Helfen die mir was, hilft die mir was, aus meiner Verkrümmung rauszukommen? Kann ich als krummes Holz wieder gerade werden? Helmut Goldwitzer hat ein Buch geschrieben über den Sinn des Glaubens und den Sinn des Lebens. Helmut Goldwitzer, der alte Mann, der mit dem Sessel zu den Studierenden in die besetzten Häuser gegangen ist, um da mit dabei zu sein und mit denen zu diskutieren. Das war Jesus in der revolutionären Zelle. Und der hat mit dem Buchtitel Krummes Holz, aufrechter Gang zwei Zitate aufgenommen. Eins von Immanuel Kant, der gesagt hat, der Mensch ist krummes Holz, das nie gerade gewachsen ist. Das sind wir. Deshalb gefällt mir so ein Kreuz, das einfach nur zusammengenagelt ist. Aus einem Ast am Teglersee. Wir sind krummes Holz. Und er hat, Goldwitzer, dann ein anderes Zitat aufgenommen von dem Religionsphilosophen Bloch, dem Jüdischen, der gesagt hat, in einem System, das Menschen krumm macht, kann niemand aufrecht gehen. Ich wünsche uns von dieser Geschichte her, dass wir die Kraft der Entdämonisierung der Welt bei uns haben und sie täglich, sonntags, am Sabbat, wie an allen Tagen der Schöpfung mit uns führen. Als ich zum ersten Mal in der Theologie dieses Stichwort Entdämonisierung der Welt als Auftrag Jesu gehört habe, habe ich gedacht, boah, was ist das für ein großes Ding. Und in all den Jahren, in denen ich unterwegs bin, habe ich gelernt, das ist eine ganz einfache Sache. Nämlich genau das zu tun, was Jesus hier sagt. Der ja aufrecht geht, der mit seinen Händen was tun kann. Diese Hände zu nehmen und einem Menschen entgegenzuhalten und ihn zu sich zu ziehen und hat gesagt, und zu sagen, Tochter, Sohn Abrahams, Kind Gottes, auch wenn du es vielleicht nicht weißt, dass du Kind Gottes bist und gar kein sein willst, wir wissen, wer der Vater im Himmel ist, Kind Gottes, komm zu mir und sei aufrecht. Mit mir kannst du sein und damit fängt es an, dass jemand Gemeinschaft eröffnet und sagt, ich werte dich nicht ab. Mit mir kannst du sein, damit fängt an die Heilung, damit fängt an das sich aufrichten, der Weg aus 18 Jahren Druck von Macht wird hier zu Ende sein. Und Jesus legt seine guten Hände auf diesen Menschen, um zu sagen, du sollst ein aufrechter Mensch sein. Das ist die Entdämonisierung der Welt. Ich habe gedacht, früher, da muss man gute Gemeinden haben, da muss man besondere Musik haben, da muss man besondere Methoden haben, da muss man besondere Bildung haben, um die bessere entdämonisierte Welt zu haben. Natürlich muss man das alles machen, aber was wirklich hilft, ist die einfache Zuwendung von Mensch zu Mensch. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Das ist das, was Paulus als Titel nicht nur für Jesus benutzt, sondern auch für alle Christen. Söhne und Töchter Gottes. Und wir gehen gemeinsam durch die Welt. Du mit deinem Wegbier und ich mit meiner Wertschätzung für dich, egal wie du das machst. Wenn das passiert, hört die Verkrümmung auf. Ich finde, es muss nicht vieles in dieser Welt mehr chinesisch werden, aber das Zeichen, das sie uns mitgegeben haben, aufrechter Mensch zwischen Himmel und Erde, das nehme ich von denen gerne an und das ist ganz gut. Möge es so werden, möge es so sein.